Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Vor 10 Jahren habe ich auf einem der Lach-Yoga-Kongresse in Hornbad Meinberg Professor Dr. Alfred Kirchmeier kennengelernt. Der Kongress stand unter dem Motto Zeit für Purzelbäume. In Anlehnung an das Buch von Alfred Kirchmeier Rettet die Purzelbäume. Von seinem Vortrag Humor ist, wenn man trotzdem lacht und viele Purzelbäume macht, war ich hellauf begeistert. Seine Mischung aus vielseitiger Wissensvermittlung, gemischt mit stets passenden Witzen und Weisheiten, das gefiel mir sehr. Auch in seinem Buch Rettet die Purzelbäume findest du eine geniale Mischung aus Informationen und Witz. Er spricht von Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung zur Förderung der Psychohygiene und zur Stärkung der Lebenskunst. Seitdem gehören diese Begriffe zu meinem Sprachgebrauch. Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Genau diese Kombination ist auch mein Anliegen, insbesondere in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Somit freue ich mich sehr, zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung Professor Dr. Alfred Kirchmeier in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu dürfen. Sein Lebenslauf ist sehr umfangreich und beeindruckend. Er ist Theologe, unorthodoxer Psychoanalytiker, Humorexperte, Autor, selbsternannter Witz-Landschaftspfleger und einiges mehr. Lieber Alfred, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Stell dich doch bitte unseren Hörern und Hörerinnen erst einmal vor.
Ja, ich freue mich sehr über unser Gespräch und möchte kurz sagen, wie so meine Lebensgeschichte ausschaut. Ich bin in einem Gasthaus, in einem Dorfgasthaus im Mostviertel Niederösterreich auf die Welt gekommen, habe als Kind eigentlich schon das sehr positiv gesehen, dass ich im Wirtshaus bin. Wir haben auch eine Weinkellerei dazu gehabt und eine Landwirtschaft. Und das war eigentlich eine sehr schöne Kindheit mit diesen verschiedenen auch Aufgabenbereichen. Und damals war die Landwirtschaft ja noch ganz anders als heute. Da waren bei der Erntearbeit 25 Leute. Heute sitzt einer oben im Traktor und die Sache läuft. Also mich hat sehr interessiert zuerst einmal die Natur. Ich habe mit 14 Jahren habe ich mir ein Fernrohr gebastelt, habe die Sterne entdeckt, dann die Moose, also ganz eigenartig, und die Pflanzen. Und wollte, ursprünglich war mein früherster Beruf war Gärtner. So mit 7, 8 Jahren wollte ich Gärtner werden. Und eigentlich ist Psychotherapeut, was ich dann geworden bin, durchaus etwas, was Gärtnerhaftes hat. Ja. Nicht das Wort, das wird meistens nicht bedacht, das Wort Therapie kommt aus dem griechischen Therapeuien und das heißt sorgsam behandeln, gut pflegen. Ja, also es ist eigentlich sehr schön und okay, ich pflege jetzt nicht einen Garten, ich pflege halt Beziehungen, wenn man so will, Beziehungen, die irgendwie Brüche in sich haben, so könnte ich auch therapeutische Hilfe sehen und Man könnte jetzt boshaft sagen, ich pflanze heute Leute und nicht Blumen.
Aha.
Aber ich pflanze auch Witze in die Landschaft, weil ich das so wichtig finde, dass man eben auch über Witze, über gute Witze lachen kann. Und es gibt gute Witze, da werden wir ja dann noch später drauf kommen. Ich habe dann doch Theologie studiert, wollte die Kirche reformieren, habe dann gesehen, die klerikalen Typen wollen das nicht. Das Konzil wurde bis heute nicht verwirklicht, ist schon über 50 Jahre her. Ich habe dann Psychologie, Soziologie studiert und eben die Therapieausbildung gemacht. Und ich bin sehr froh, dass ich heute noch doch etwas alt geworden, immer noch an der Sigmund Freud Privatuniversität unterrichten kann und eine eigene Praxis habe. Ich habe eine Frau und einen erwachsenen Sohn und viele Hobbys. Okay.
Ja, es ist unglaublich, was du alles aufzählen kannst. Also ein ganz, ganz reicher und so vielfältiger Lebenslauf. Und ja, was ich so draus höre, ist, der Humor hat dich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Sehe ich das richtig?
Das ist richtig. Das kam schon vom Wirtshaus. Das muss man, glaube ich, wenn man denkt, das war etwa, wenn ich denke, ich bin mitten im Zweiten Weltkrieg auf die Welt gekommen, eben in diesem Wirtshaus. Und im Wirtshaus, im Dorfwirtshaus, da hat man mit allen Lebenslagen Kontakt bekommen, nicht? Wenn Trauerfälle waren, wenn Hochzeiten waren, wenn, was weiß ich, Bälle und so weiter. Und da kriegt man einfach das ganze menschliche Leben mit. Damals wurde noch viel getanzt. Das ist heute leider viel weniger geworden, zumindest was die Männer betrifft, nicht? Es ist eigenartig, aber es ist so, dass Frauen da viel mehr Lust haben, geerdet zu sein und bewegt zu sein als Männer. Aber das ist halt, ja, ein Defizit, das wir in unserer Männlichkeitsrolle, glaube ich, schon relativ lang mit uns tragen müssen. Also noch einmal, das Wichtigste ist für mich wirklich Lachen, weil es einfach gegen den tierischen Ernst gerichtet ist. Also ich finde, das Schlimmste ist eigentlich tierischer Ernst. Der macht kaputt und macht krank. Und insofern ist Lachen wirklich mit oder mit und ohne Grund, aus welchem Grund immer, ist befreiend, ist lockernd, ist gesund und tut allen gut. Also lachen tut ja der ganze Mensch. Leib, Seele, Geist und Gemeinschaft. Das ist das Schöne eigentlich am Lachen. Und weil es so kostbar ist, aber nichts kostet, darum wird das Lachen zu wenig geschätzt. Ich habe wirklich den Eindruck, wir leben in so einer komischen Gesellschaft, wenn was viel Geld kostet, ist es wertvoll. Stimmt nicht. Freude ist das Wichtigste fürs Leben. Die muss gar nicht viel kosten. Das, was zu Freude bringt, sozusagen.
Ja, ein interessanter Gedanke. Ja, verrückt, ne?
Ja.
Lachen kann jeder, lachen können wir von Geburt an. Und das ist so was Kostbares, was man jederzeit machen kann. Ja, das ist schon interessant, was du da nochmal für eine These aufstellst. Ja, das ist spannend. Du im Wirtshaus, nicht im Spessart, sondern in Wien oder gegen ein Umfeld von Wien. Ja. Ich habe vorhin schon das Buch erwähnt, Rettet die Purzelbäume, hat dann auch noch den Untertitel Kinderwitz und Lebenskunst, Sach- und Lachbuch. Das finde ich so großartig, einmal mit den Purzelbäumen und dass man sie auch noch retten soll. Und dann auch noch der Kinderwitz und die Lebenskunst und nicht nur einfach Sachbuch, nein, auch noch ein Lachbuch. Und ja, wie kamst du zu diesem herrlich einladenden Titel und was hat das mit diesen ganzen Bäumen zu tun? Es gibt ja auch Spaßpurzelbäume, Gefühlspurzelbäume, Gedankenpurzelbäume, Sprachpurzelbäume, Anstands- und Moralpurzelbäume. Das ist alles ein Zitat von einer der Seite 7 aus deinem Buch. Ich habe gestaunt, wie viele Purzelbäume es alle gibt.
Genau, man muss auch Anstand und Moral-Purzelbäume mal machen. Ne?
Ja.
Na, ich finde, Purzelbaum ist eigentlich ein wunderschönes Wort, was mit der Kindlichkeit zu tun hat. Und es ist ein Spiel zwischen Schwerkraft und Fliehkraft. Ne? Wenn man einen guten Purzelbaum machen will, dann muss man einerseits gut geerdet sein und braucht andererseits den Mut, dass man purzelt, also ungesichert ist. Mhm. Und wenn man das Leben, was wirklich auch ein sinnvolles Bild ist, wenn man das Leben als Tanz auffasst, dann braucht man beim Tanzen braucht man auch zwei Füße, das Spielbein und das Standbein. Und wenn man nur das Standbein pflegt, dann wird man völlig starr. Wenn man nur das Spielbein hätte, dann würde man permanent hinfliegen. Und der Tanz ist dieses Zusammenspiel von Spielbein und Standbein. Und das ist für mich ein Bild von Erwachsenheit und Kindlichkeit. Das Spielerische ist das Kindliche, das Erwachsenheit wäre dann das Standbein, dass man den Sinn für die Realität auch hat, ja? Dass man auch geerdet ist, aber dass man auch den Mut hat, sozusagen zu springen. Ja? Mir fällt da eine ganz kurze Anekdote ein vom jetzigen Papst Franziskus. Bei irgendeiner Audienz hat ein kleines Mädel den Papst gefragt, warum können Engel fliegen? Und darauf soll der Papst gesagt haben, weil sie alles leicht nehmen können. Und ich finde es wirklich eine wunderschöne Metapher. Es stimmt, ja. Der Erich Kästner hat es so schön am Punkt auch gebracht. Genau das. Es ist leicht, das Leben schwer zu nehmen. Und es ist schwer, das Leben leicht zu nehmen. Mhm. Und darum meine ich, da braucht man das Kindliche. Ja? Und darum bin ich auf das kommen, aber hat noch einen anderen Aspekt. Ich werde öfter gefragt, was ist eigentlich ein gesunder Mensch? Und ich sage dann immer, schauen Sie mal so ein 4-5-jähriges Kind an. Das hat Lebenslust und Lebensfreude. Das hat eine Bewegungslust. Das ist neugierig. Ja, das fragt und hinterfragt. Es spielt mit allem und jedem. Ja, es hat eine unglaubliche, wie soll man sagen, Energie auch. Nicht? Wenn es was lernen will, dann ist früh dran. Und das macht Freude. Ja? Und das ist für mich ein Bild für einen gesunden Menschen. Oder ich sage es mal anders, warum wir heute so viele psychische Probleme haben und jetzt gerade in der schlimmen Zeit der Pandemie, ist es nur viel extremer geworden. Nicht? Die Suchtprobleme, die Angstprobleme, die Depressionen. Es ist wirklich schlimm, wenn man das Positive dann nicht mehr sieht oder nicht mehr wahrnehmen kann und der tierische Ernst sozusagen einholt, dann wird man krank. Also Ernst, das Leben ist ernst, aber es ist nicht tierisch ernst. Oder Bierernst, sagt man, glaube ich, in Bayern. Und die Hauptaussage ist, rettet das Spielen, rettet das Kindliche. Ich habe das einleitend so genannt. Wir purzeln alle unfertig in die Welt. Dann werden wir mehr oder weniger fertig gemacht. Aber wir haben ein Wesen in uns, das innere Kind, der Clown in uns, der will spielen, der lässt sich nicht fertig machen. Mhm. Außerdem ein fertiger Mensch, das ist ein toter Mensch. Ja? Mhm. Fertig ist tot. Unfertig, unvollkommen, werdend ist Leben. Ja? Also das ist, glaube ich, das ist sowas Wichtiges, dass man sich nicht fertig machen lässt und dass man auch weiß, man ist selber nie fertig. Das Leben geht weiter. Immer wieder kommen neue Herausforderungen, neue Möglichkeiten und das macht das Leben spannend. Ja? Mhm.
Ja, du sagst ja sogar dem tierischen Ernst frech ins Gesicht lachen. Das gefällt mir genau. Gut.
Wobei das Wort frech, das wird meistens gar nicht mehr bedacht. Das war bis ins frühe 19. Jahrhundert, war frech dieselbe Bedeutung wie mutig. Ne? Aha. Ein frecher Gecke, ein mutiger Kerl sozusagen. Es ist erst mit der Schule, mit der Verschulung, mit der Sonntagsschule, bei uns Mitte des 18. Jahrhunderts begonnen in Österreich, da ist dann plötzlich ruhig sitzen, brav sein, ne? Nicht zu viel fragen und hinterfragen, ne? Sondern für wahr halten, was der Herr Lehrer sagt oder die Frau Lehrerin. Also da ist plötzlich das Mutige, ja, verhindert worden. Ich muss gleich da einen kleinen Witz erzählen, weil da das Problem so schön rauskommt. Der 7-jährige Daniel ist im Unterricht, erste Klasse, zwischendurch mal eingeschlafen. Ja. Der Lehrer sieht das und wird ganz wütend, geht hin und boxt ihn so auf die Schulter und sagt, was bist du? Und der Kleine sagt, ich bin ein aufgeweckter Schüler. Der hat geschlafen.
Oh, wie schön, ein aufgeweckter Schüler.
Das ist so schön, wie so ein Kind so, so clever reagiert.
Ja, klasse, das war pfiffig.
Hoffentlich hat der Lehrer was gelernt.
Naja, ich denke, da konnte er auch gar nicht viel drauf sagen. Es stimmte ja sogar. Ne?
Ja.
Ach, wie nett.
Nicht, und schön. Der tierische Ernst, der macht uns auch wirklich fertig. Man muss eigentlich sich bei den Tieren entschuldigen, wenn man sagt, tierischer Ernst. Die Tiere sind nicht tierisch ernst. Ne? Denken Sie an Katzen oder Hunde, wie verspielt die sind. Ja? Wie sie spielerisch mit allen Möglichen umgehen und dadurch so viel lernen.
Also, ja, so. Das ist interessant, wo kommt das bloß her? Man spricht ja immer vom tierischen Ernst. Ne? Aber du hast recht, ja, wenn man an die Tiere denkt, die sind doch... Eigentlich sind die doch eher munter drauf, ne?
Ja, na, das geht auf den Aristoteles zurück, der geglaubt hat, nur der Mensch kann lachen. Die Tiere sind sozusagen ernst, ja? Also das ist...
Okay, da kommt das her.
Das kommt eigentlich von Aristoteles. Das Lachen wäre allein eine Möglichkeit, die wir Menschen haben. Stimmt nicht so ganz. Die höheren Affen können auch lachen. Ja? Aber sie haben noch nicht so eine Gesichtsmimik. Also da sind sie noch nicht so weit wie wir, wenn man so will. Ne?
Aber genau, man kann die haben nicht ganz, so viel, nicht ganz so viele Ausdrucksmöglichkeiten. Aber genau, ein lachendes Gesicht sieht man bei denen ja auch. Aber die haben, glaube ich, nicht so viele Laufen, Muskeln.
Das hat übrigens schon der Darwin festgestellt, dass die höheren Affen so Laute von sich geben, wie wenn sie lachen würden. Ne? Also ich glaube, sie lachen auch auf ihre Weise, aber sie haben halt das Gesicht noch nicht. Sie können noch nicht das Menschengesicht aufsetzen, wobei wir Menschen eigentlich, wenn man sich so in der Stadt umschaut, die haben, viele Menschen setzen da furchtbar ernstes Gesicht auf. Man sagt ja, ein Gesicht machen oder ein Gesicht aufsetzen.
Da ist schon, ja, da ist hat schon manchmal was von einer Maske, ne? Da
ja,
fällt mir
ja,
gerade genau. Dabei auf, wenn man sagt, aufsetzen. Ne?
Ja, ja.
Wirklich gerade genau. So an Maske. Ja. Ich bin auch gerade mit den Gedanken bei dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, das Leben schwer zu nehmen, ist leichter als umgedreht. Na, also das Leichtnehmen ist schwer. Eigentlich ist das doch verrückt. Warum ist was Leichtes so schwierig für uns Menschen? Das ist doch, ja, man sollte doch,
ja.
Also ich denke, das ist so. Ich erlebe das ja auch ringsrum so in meinem Umfeld. Und bei mir merke ich das auch so, dass ich schon, wenn man so Tendenzen hat, dass es in die Schwere, dass man da leicht reinrutscht und dann gucken sollte, darf, muss, wie auch immer. Mensch, guck mal, wie kriegst du die Kurve? Und mir hilft dabei ja das Lachen und der Humor. Das ist ja mal so schön, hahaha. Aber warum ist das Schwere leichter? Das ist doch verrückt, oder?
Ja, etwas leicht zu nehmen, das ist schwerer als es schwer zu nehmen. Ich denke daran, das kann ich vielleicht dir kurz erzählen, ich war 19, was weiß ich, da war ich 20 Jahre alt, 21, war ich im Schwarzwald, bin ich Autostopp nach Paris gefahren und bin in Straßburg dann hängen geblieben und da hat mich ein Swami Murti, ein Yogalehrer, kam da gerade über den Platz vor der Kathedrale und sagt, also ich hätte so ein ausgeprägtes drittes Auge und er würde mich einladen in seine Yogaschule. Sage ich gern, wenn ich dort was arbeiten kann. Ne? Dann sind wir hingefahren, er hat ein altes Schloss gemietet oder gekauft, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, im Schwarzwald und hat dort Yogakurse gegeben. Da waren vor allem deutsche Mittelschullehrerinnen, Mittelschullehrer und so. Und ich habe 14 Tage das mitgemacht. Und da habe ich das Yoga-Lachen kennengelernt. Der hat nämlich diese uralte Übung, nicht, wo der Katharier dann wirklich daraus eine Weltbewegung gemacht hat, Gott sei Dank. Aber das ist eine uralte Strategie schon gewesen in einer bestimmten Yoga-Weise. Ne? Und da habe ich 14 Tage diesen Yogakurs mitgemacht und immer wieder das Lachen. Und dann ist man wirklich nach 5 Minuten intensivem Lachen oder 10 Minuten, ist man völlig entspannt dort liegen. Also das habe ich so intensiv erlebt damals. Ich habe es aber leider dann nicht durchgehalten. Man dachte, später habe ich mich zwar viel mit Yoga dann beschäftigt und so, aber eben mehr verkopft. Das ist halt meine Stärke und meine Schwäche. Das sieht man wieder, wie das zusammenhängt. Die Stärke und die Schwäche. Ja. Aber leicht nehmen, und genau das wollte ich erzählen, nicht? Und das alte Schloss, das Dach wurde neu gedeckt. Nicht? Das war aber hoch hinauf und ich habe Ziegel hinaufgetragen. Und so tragend habe ich immer das Shiri Ram, Hari Ram, Hari Ram. Da spürt man direkt, das vibriert der Kopf, das ist entspannend. Ja? Und dadurch ist mir das leichter, wenn ich die Ziegel, ach Gott, jetzt muss ich noch 4 Stockwerke, fast sind das gewesen, das wäre dann viel schwerer gewesen. Mit diesen Shiri Ram, Shiri Ram ist es so ganz leicht gegangen.
Ja, man kann gucken, mit was man es sich leichter macht. Ne? Es gibt Möglichkeiten und die erscheinen manchmal so banal oder wo man denkt, was, das soll jetzt helfen? Und es hilft. Ne?
Ja, richtig.
Weil du atmest dabei, du bist in Schwingung, du bist in Kontakt mit dir und nicht mit dem Ärger, sondern immer mit dieser beruhigenden Melodie.
Man kriegt ein bisschen eine Distanz, ein bisschen einen Spielraum. Ne?
Genau, genau.
Der Humor lebt ja genau davon. Der Humor ist praktisch, also wenn ich ein Problem anschaue, und das Problem sozusagen wie durch einen umgedrehten Feldstecher anschaue, dann ist es ja weiter weg. Dann ist es kleiner. Ja? Also man kann nicht nur, wenn ich das andere Bild nehme, man kann nicht nur aus einer Mücke einen Elefanten machen, man kann auch aus einem Elefanten eine Mücke machen. Indem ich sozusagen den Feldstecher umdrehe und dann ist er ein Wegschieber. Als Kinder haben wir zu Feldstecher gesagt, der Zubertierger.
Was habt ihr dazu gesagt?
Ja, haben wir gesagt, der Zubertierger. Ist eigentlich sehr treffend.
Ich verstehe das Wort nicht, jetzt sag nochmal.
Ein Zubertierger, also zu sich herziehen.
Ah, okay, okay.
Ja, ist wichtig.
Ja, alles gut.
Insofern schafft der Humor, dass man Distanz zu Problemen gewinnt, aber vielleicht nie zu Menschen, ne? Wenn dann jemand Probleme macht.
Genau. Ja, das hast du schön gesagt. Distanz
ja,
zu Problemen, aber letztendlich mit den Menschen wieder mehr Kontakt zu kriegen.
Genau, ne? Genau. Ja. Und das finde ich das Faszinierende. Man kann das so als Humorformel nehmen. Die Humorformel heißt, es gibt 3 Faktoren, damit Humor entsteht. Erstens, es muss ein Problem geben. Zweitens, das Problem wird ernst genommen. Und drittens, es kommt ein Schuss Heiterkeit dazu. Also, nehmen wir ein Beispiel. Ein junger Mann unterwegs, fein angezogen, ins Konzert, rutscht auf einer Bananenschale aus und fällt hin. Und während er aufsteht und sich seinen schönen Anzug abputzt, sagt er, Gott sei Dank war es kein Hundehaufen. Ja? Das heißt, er konnte es relativieren. Es ist blöd, wenn es dann so hinhaut, okay, aber er hat das relativiert. Hundehaufen wäre viel blöder gewesen.
Genau, also, genau.
Er kann es relativieren, sozusagen.
Ja, das ist genau das Ding, ne? Dass man es immer wieder in eine Form bringt, mit der man zurechtkommt. Ne?
Genau, genau. Ja. Und man kann wirklich sagen, es ist wirklich so ähnlich wie das, aus einem Elefanten macht man eine Mücke.
Genau, es beinhaltet praktisch Relativierung, groß, klein. Ne? Du kannst es transformieren, du kannst die Sichtweise drauf verändern. Und was für mich auch immer wieder bedeutet, dass wir uns bewusst machen dürfen, dass wir die Wahl haben. Wir dürfen immer selber entscheiden, wie ich mit dieser Situation umgehe. Die Situation ist ja, wie sie ist. Stimmt, aber ich habe die Möglichkeit, wie ich damit umgehe. Wir haben beim Lach-Yoga so eine schöne Übung, die heißt, du hast die Wahl. Da möchte ich dich doch gerade mal zu einladen, lieber Alfred, und die Hörer und Hörerin, das mitzumachen. Die Übung, du hast die Wahl. Dazu nimmt man die linke Hand wie eine Schale und sagt ärgern, die rechte Hand wie eine Schale und sagt nicht ärgern, dann zur linken Hand wieder lachen, in die rechte nicht lachen und dann, wir haben immer die Wahl, also lache ich.
Ja. Ja, gut, ja.
Machen wir es noch einmal. Linke Hand ärgern, ja. Rechte Hand nicht ärgern, linke Hand lachen, zweite Hand nicht lachen. Ich habe immer wieder die Wahl, also lache ich. Ja.
Genau. Ja. Erinnert mich an Karl Valentin, der hat gesagt, wenn es regnet, dann freue ich mich. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Das genau. geht genau in die Richtung.
Ne? Genau.
Ja. Warum soll ich mich ärgern über den Regen, weil es regnet. Ja? Also der Karl Valentin hat überhaupt blitzgescheite Sachen. Muss ich wirklich sagen, der hat so viel Humor auch gehabt und es wohltuend. Und der war natürlich, er hat mit allem gespielt, kann man eigentlich sagen. Ne?
Ja, der hat wirklich eine gute Form gefunden, in kurze Wortspiele viel reinzupacken. Ja, wie du hast eben so schön mit dem Regen gesagt hast, er hat das gerne in so Wortspiele auch reingepackt. Ne?
Genau, ja. Mir fällt ein Beispiel ein, ne, das unheimlich gescheit ist eigentlich. Man sagt so, jedes Ding hat zwei Seiten. Ja? Na, der Karl Valentin sagt, na, jedes Ding hat drei Seiten. Eine positive, eine negative und eine komische.
Ah, also, ja, genau.
Nach Lachen und
ja, genau. Da habe ich eine schöne Postkarte von. Die hänge ich manchmal an die Pinnwand in die Praxis, genau.
Genau.
Ja, das ist toll, ne? Und, und diese dritte Seite ist so wichtig.
Ja, ja. Oder ich sage manchmal meinen, die ich in Lehranalyse habe, ne, die Trainings, die Ausbildung zum Therapeuten machen, müssen also da einige hundert Stunden Selbsterfahrung machen, ne, das Lehranalyse. Und da sage ich oft, der Karl Valentin hat eigentlich das Wesentliche der Lehranalyse in einem kurzen Satz ausgesprochen. Er sagt, heute mache ich mir eine Freude, und besuche mich selber. Hoffentlich bin ich zu Hause.
Oh, großartig.
Und nicht aus dem Häusl, wie man sagt. Das kennen Sie, glaube ich, auch. Kennst du das auch, glaube ich? Das ist Formulierung, jemand ist aus dem Häusl. Ne?
Ja, ja,
so zweifelt ist oder was ich mache.
Ja. Ja, genial. Heute mache ich meine Freude, heute besuche ich mich selber und schaue, ob ich zu Hause bin. So war das, ne?
Hoffentlich bin ich zu Hause, ja.
Hoffentlich bin ich zu Hause und nicht außer Haus, nicht aus dem Häuschen, genau. Ja, cool. Genau das. Das ist wirklich so ein schöner Sprachwitz, ne? So eine schöne Wortspielerei, ne? Herrlich, herrlich. Und dieses Paradoxe, was ja auch mal so gerne da drin steckt, das ist toll.
Das stimmt, ja.
Ja, mir fällt dazu auch noch eine Lach-Yoga-Übung ein, die liebe ich sehr, den Jammerlappen und den Freudelappen.
Ja.
Wir haben ja ganz viele Lappen in unserem Gehirn, den Stirnlappen, den Seitenlappen, den Frontallappen und so weiter. Und die Wissenschaftler haben wahrhaftig einen Lappen gefunden, der wirklich ein Jammerlappen ist in unserem Kopf. Ist ja auch kein Wunder, so viel wie manche Menschen jammern. Ne? Und zwar gibt es wirklich eine Region, die dafür zuständig ist. Und ich habe so diese Übung entwickelt, habe gesagt, wir können uns ja mal vorstellen, dass wir an einer Stelle unseren Kopf so ein kleines bisschen öffnen können und jeder weiß am besten, wo sein Jammerlappen sitzt. Und den ziehen wir dann mal so raus. So bei manchen ist er vielleicht 10 Meter lang, und ziehen und ziehen. Oh, kannst du auch mal mitmachen, Alfred, deinen Jammerlappen rausziehen, liebe Hörer und Hörerinnen. Alle, glaube ich, haben wir einen Jammerlappen. Wir jammern alle mal. Ist ja auch gut so, man darf ja auch mal jammern, ist ja auch befreiend. Muss nicht da drin hängen bleiben, ne? Ja. Also Jammerlappen raus, dann haben wir den wie so ein ganz langes Tuch oder einen langen Streifen. Jeder Lappen wird da wahrscheinlich anders aussehen. Ne? Und dann dürfen wir den wie so ein Lasso über dem Kopf schwingen und und dann mit einem kräftigen Lachen wegschmeißen. Ne?
Befreiend
ist das, ja. Oh, das ist doch toll, ne? Befreiung, der Jammerlappen ist aus dem Kopf.
Ja.
Und dann haben wir den Lachfinger, das ist der Zeigefinger.
Den Freudenlappen ja auch und den Lachlappen. Ne?
Genau, und jetzt machen wir nämlich da die Stelle, wo der Jammerlappen jetzt ja raus ist, ist jetzt ja Platz. Und dann nehmen wir den Zeigefinger, den Lachfinger, tippen an die Stelle, wo der Jammerlappen gesessen hat, ne, an die freie Stelle und lachen uns einen Freudelappen an die Stelle. Oh, die ganze Stelle, die füllen wir mit Lachen und Freude aus.
Oh, ja.
Auch ja, dass wir freudigere Gedanken haben.
Ich finde es wunderschön, dass Sie das auch mit dem Lachyoga, das habe ich nicht gekannt. Ich habe aber in den Therapien, sage ich das immer wieder, jeder Mensch hat einen Jammerlappen und einen Freudenlappen. Und der Jammerlappen wird viel zu sehr genährt und gefüttert, ja, während der Freudenlappen verkümmert. Ja. Und das ist nicht gut. Und jeder Mensch, das bin ich auch überzeugt nach meiner fast ja, über 35-jährigen therapeutischen Arbeit, jeder Mensch hat Leidenserfahrungen und hat auch Freudenserfahrungen. Wirklich jeder Mensch. Ja? Gott sei Dank ist es so. Aber wenn man sich natürlich fixiert auf das Jammern, dann wird es problematisch. Und ich habe, das muss ich erzählen, das ist eine ganz kleine Geschichte, die ich so gescheit finde. Ich habe in einer Kirche nach der Abendmesse einen Vortrag gehabt über Humor. Ja? Und nach dem Vortrag kam ein älteres Paar, die waren beide über 85, und haben sich bedankt. Das hat ihnen sehr getaugt und sie haben herzhaft gelacht. Und sie wollen mir noch was sagen. Sie haben nämlich eine Strategie entwickelt. Mit 85 drüber hat man meist irgendwo ein bisschen Schmerzen oder irgendwas drückt. Und sie haben sich ausgemacht, wenn sie in der Früh sich zum Frühstück hinsetzen, darf jeder 5 Minuten jammern, aber nicht länger. Und dann wird Haydn, Mozart, irgendeine befreiende, schöne Musik aufgelegt. Und ich finde es ganz großartig. Das ist Humor.
Das ist großartig, ja? Allerdings. Ja, weil es hat auch einen Platz.
Ja. Ich habe Ihnen auch gesagt, ich bin Ihnen sehr dankbar. Und ich werde das weiter sagen, weil das ist was unglaublich Gescheites. Weil ein bisschen jammern, du hast es erst schon erwähnt, das müssen wir auch, das ist logisch. Ja? Aber man soll sich nicht reinjammern. Das ist auch in der Kindererziehung, glaube ich, dass Kinder mal jammern, okay. Aber wenn es dann so, dass so richtig hineinjammern, dann Schluss, stopp, jetzt ist genug.
Ja, es ist ganz wichtig, dass es einen Platz hat. Wenn wir es wegdrücken würden, wäre es auch nicht gesund. Ne? Weil manches ist einfach auch mal zum Jammern. Aber dann die Kurve kriegen, das finde ich genial, was du da erzählt hast von diesem Ehepaar. Dass es so eine Zeit gibt, einen Platz, wo da weder jammern kann, was das Zeug hält. Und dann ist auch wieder gut. Und da haben wir auch noch eine schöne Übung. Die liebe ich auch sehr. Die leite ich auch relativ häufig an, weil ich denke, der Alltag, da gibt eben beides. Ne? Es gibt immer was, wo wir sagen, oh, das war doof oder meine Güte, der hat mich geärgert. Und dann kann man zum Beispiel, das kann man auch im Sitzen machen, also wenn wir jetzt wir sitzen ja beide, und stell dir vor, du bist wie so ein Stehaufmännchen, weißt du, was so kreiselt.
Ja.
Und dann kann man, wenn man nach vorne kommt, so richtig auf Gibberisch, auf dieser kindlichen Blubbersprache, kann man jammern. Und wenn man zurückgeht, dann freuen wir uns und lachen. Also wenn wir vorne sind, dann und dann, wenn wir hinten angekommen sind, und vorne wieder jammern, und hinten wieder ich lade dich ein, das mal so 2-3 Mal mitzumachen. Liebe Hörer und Hörerinnen, macht doch auch mit. Wenn wir vorne sind, jammern wir, und wenn wir hinten kreiseln, dann lachen wir. Es geht los. Und ein letztes Mal. Ja, ich glaube, dass dieser Wechsel, wenn wir das so üben, unglaublich wichtig ist.
Ja, ganz richtig. Ja.
Nur weil der Körper, der merkt sich das, der wechselt dann auch im Alltag schneller, dass wir nicht wo immer in irgendeiner Stimmung hängen bleiben. Ne?
Richtig, ja. Ja, das ist die Stopptaste. Das ist bei
Stopptaste,
so vielen,
ja.
Das ist bei so vielen ein Problem. Und im Grund hat es mit Überlisten zu tun. Also ich verwende es in den Therapien sehr häufig. man muss sich selber auch überlisten. Das Wort List, das ist nämlich als komisch belastet. Das ist bei uns gilt es fast nur negativ. Nicht? Jemand ja. ist listig. Das kommt vom mittelhochdeutschen Lis, L-I-S, Lis. Und das heißt Cleverness.
Ah. Cleverness.
Listig. Also listig meint, dass man eine vernünftige Strategie entwickelt für irgendetwas. Ne? Und genau, was du jetzt gerade mit der Übung gesagt hast, das ist eine Art List. Ich lasse das Jammern raus, aber dann wird es lustig.
Hm, genau, man überlistet sich. Ne? Mhm.
Und ich denke,
weil man clever ist.
ja, das ist clever. Also listig im Ursinn ist eigentlich positiv. Es ist gewifft, klug, clever. Ja? Mhm. Ich denke an eine etwa 35-jährige Frau, die wirklich schwer abhängig war von Koks, von Kokain. Und das war schon ein Riesenproblem natürlich, beruflich und auch finanziell. Und die Frau hat sich dann angemeldet für Therapie und kam dann, nach ein paar Wochen hat sie Therapie beginnen können. Und der Therapeut fragt sie, wie ist Ihnen die letzten Tage gegangen? Sagt sie, ich habe 3 Tage nicht gekokst. Sagt er, das ist ja toll, wie haben Sie das gemacht? Sagt sie, es ist so, ich habe ein Hobby, das ist Teppichknüpfen und da habe ich ein extra Zimmer. Und wenn das Bedürfnis nach Koks besonders stark war, dann bin ich in das andere Zimmer gegangen und habe Teppich geknüpft. Also sie hat das eine Bedürfnis abwehren können durch was anderes Kreatives. Und wenn man überlegt, wie wir als Erwachsene mit Kindern umgehen, wie sehr wir das Überlisten verwenden, ne? Wenn es was weiß ich, kleine Kinder noch und wenn es irgendein heißer Gegenstand, dann sagt man nicht primär, jetzt, nein, das ist gefährlich, sondern schau, da ist ein Schmetterling. Also mit Kindern, dieses Überlisten verwendet man sehr viel, aber mit sich selber zu wenig. Das ist wirklich meine therapeutische Erfahrung. Man muss ja. manchmal herausfinden, auch mit Alkohol meinetwegen, irgendwelche Suchtgeschichten, dass man sie irgendwie sagt, na, Schluss, jetzt mache ich was anderes, was ich auch gern will. Ne?
Ja, das finde ich immer einen total interessanten Gedanken. Es ist ja bei vielen Worten, ne, dass die so negativ besetzt sind. Und das finde ich ganz spannend, wenn du das jetzt nochmal so sagst, was da eigentlich dahinter steckt. Ne? Ja, spannend. Mit dem Frech hast du ja vorhin schon gesagt, was spannend war. Und jetzt auch noch mit dem Überlisten, mit der List.
Ja,
das ist
ja
ganz interessant. Ja, danke dafür.
Oder so ein anderer Aspekt. Nicht Kinder, wenn sie in der Schule, nehmen wir die Grundschule. Ne? Mein Bauchel tut weh, nicht? Mein Kopfel tut weh. Und sie wollen halt nicht in die Schule, weil sie halt irgendwie vor was Angst haben. Das hat man bis 1850 rum. Hat man nicht Bauchweh und Kopfweh dann gesagt, sondern Bauchangst und Kopfangst.
Mhm.
Und das war eigentlich sehr treffend.
Mhm.
Das Kind hat Angst vor der Schule. Ja, das zeigt sich halt im Kopf. Verspannung, nicht? Das wissen wir ja, Angst und Schmerzen führen zu Verspannungen. Lachen befreit, Lachen entspannt.
Mhm.
Ja, und ich finde das, dass man von der Sprache her, dass man das Bauchangst und Kopfangst genannt hat, ist sehr gescheit eigentlich.
Mhm. Ja, das ist eine interessante Idee, das auch durchaus mal so zu benennen. Ne? Und das löst bei dem anderen ja vielleicht auch einen Aha-Moment aus. Und
richtig, ja.
Sich nochmal eine andere Umgangsweise damit.
Mhm. Eben, weil man versteht es dann gleich. Aha, ja, hat Angst, aber vor allem Angst. Kann man dann vielleicht drüber reden, ja.
Ja, ja. Ja, wo du bei den Kindern nochmal bist. Du nennst die Kinder ja auch liebevoll kleine Erdkrustenbewohner. Genau, du gestaltest ja auch so schöne neue Wörter. Also Erdkrustenbewohner finde ich so köstlich.
Erich Kästner hat uns Menschen als Erdkrustenbewohner bezeichnet. Das stimmt ja auch.
Ah, da kommt das her.
Ah. Ja, wir sind ja auf der Erde, ist ja wirklich nur eine Kruste, die einigermaßen fest ist. Und darunter wurdelt es.
Ja, darunter wurdelt es.
Ja.
Naja, und von den kleinen Erdkrustenbewohnern, da lernen wir ja auch eine ganze Menge. Was du jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, wie wichtig ja dieses ganze Spielerische ist.
Ja,
Und
ja.
Erich Kästner hat ja auch gesagt, lasst euch die Kindheit nicht austreiben. Nur erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch. Das ist schon eine ordentliche Aussage, ne?
Ja, das ist ganz wichtig. Oder wie der Erich Kästner auch in den 50er Jahren letzten Jahrhunderts gesagt hat, man müsste ein neues Schulfach einführen, die Lachkunde. Ist doch schön. Nicht die Sachkunde, haben wir eh genug, nicht?
Ja.
Nein, Lachkunde, es ist ja viel auch zum Lachen.
Ja, großartig. Da bin ich auch sehr für. Das soll eingeführt werden,
ja,
bitte, bitte.
Ja, da kannst du so viel machen mit Lach-Yoga zum Beispiel, was so viel, eben, was du gerade diese einigen Übungen, da ist so viel Lebensweisheit da drin. Ne?
Ja, total, total.
Die Kinder lachen ja gern und das sollen wir doch auch fördern.
Ja, und nicht verbieten. Ne? In der Schule wird das noch so oft verboten. Welch ein
eben,
Quatsch.
Ne? Absurd, ja. Wenn ich dran denke, es hat in Deutschland, ja, der Karl der Große hat ja im 9. Jahrhundert hat seine große Akademie gegeben. Karl der Große hat dort riesen, also viele Gelehrte, Universalgelehrte hat er da hingeholt an die Akademie. Und da war einer dabei, der Rabanus Maurus, ja. Da war also Physiker, Astronom, Philosoph, Psychologe, alles. Ein unglaublich gescheiter Kerl. Und der hat gesagt, ich kann das gar nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß, schaut ja, dass eure Kinder viel lachen. Denn wenn Kinder nicht viel lachen, werden sie verbitterte Alte.
Oh je,
ja. Urweise, nicht im 9. Jahrhundert, ja. So ein großer Gelehrter, wo man meistens glaubt, die haben ja nur einen Riesenkopf. nein, der kommt auch lachen. Der hat gewusst, dass Lachen so wichtig ist.
Ja, das zeigt ja auch nochmal diese Ursprünglichkeit, ne? Dass das wirklich schon eigentlich immer so war, dass es jetzt uns einfach vielleicht bewusster wird, weil es ja mittlerweile auch die Gelotologie, die Wissenschaft des Lachens gibt und wir haben es ja immer gern, wenn Sachen auch belegt werden. Vielleicht, dass es dadurch nochmal bekannter ist. Und ich finde das immer klasse, also was du da gerade sagst, wenn man sieht, da waren früher schon Menschen sehr aufmerksam und haben das so registriert, was das für eine tolle Wirkung hat. Ne?
Ja, genau, ja. Na, bei uns ist wirklich, na, das Lachen wird da vergehen. Freu dich nicht zu früh. Also lauter so Negativ-Sachen. Ne?
Ja, ja.
Der Ernst des Lebens beginnt mit der Schule. Also, Schule ist Schwachsinn. Entschuldigung.
Ja, furchtbar, wenn man sich das mal so überlegt. Wenn da immer regelrecht gedroht wird, kann man schon fast sagen. Ne?
Ja. Na, es wird dann die Lebendigkeit ausgetrieben und dann jammert man, dass die Leute so erschlagen sind. Entschuldigung. Aber
ja, und dann holt man es sich als Erwachsener wieder. Und das sehen wir ja auch beim Lach-Yoga, wie viele wirklich kommen und sagen, ich möchte mal endlich wieder richtig lachen. Ich möchte mal wieder Kind sein. Ich möchte einfach
was
mal ja ausgelassen sein.
Was immer Überwindung von Hemmung ist. Ne?
Ja.
Das wird derartig gehemmt. Ich kann mich erinnern, wie ich die ersten Vorträge gehabt habe, also mit Manager-Leuten. Ja? Das war, die haben einfach das Vorurteil gehabt, Lachen ist lächerlich, Lachen ist Zeitvergeudung oder was immer. Das ist einfach pervers gewesen. Aber es war in der Zeit normal, dass man mit 40, 45 als Top-Manager einen Herzinfarkt oder zwei oder drei hat. Das ist so absurd, einen Wert hätte, einen Herzinfarkt zu haben in jungen Jahren.
Ja, Leistung und nun die Leistung.
Nur Leistung und Vergissen. Tierischer Ernst.
Der tierische Ernst haben wir es wieder. Ne? Ja, und auch diese Fehlannahme, dass man nur ernst genommen wird, wenn man so tierisch ernst ist, das ist ja auch Quatsch.
Richtig, ganz im Gegenteil. Ne? Wenn man was mit Humor sagen kann, dann kommt es viel besser an. Das ist übrigens, das kann man wirklich sagen, das ist die jüdische Mentalität, der jüdische, wie soll man sagen, Witz und Humor, das ist so ganz deutlich eigentlich. Da ist immer irgendwie ein bisschen eine Distanz drinnen. Das Jüdische, der Freud, wenn man den Freud liest, zum Beispiel die Einführungen, die Vorlesungen, also die Einführungen in die Psychoanalyse, die Vorlesungen, die er geschrieben hat, da hat er immer lustige Vergleiche drinnen, hat sich immer bemüht um Beispiele, auch um witzige Sachen. Weil mancher Witz bringt ein Problem ja ganz, ganz toll auf den Punkt. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Mir fällt der Witz ein, was Ende des Zweiten Weltkrieges, wo das in Wien Bombenangriffe, die Leute haben nichts mehr zum Essen gehabt. Das war ja grauslich in der Großstadt überhaupt. Ne? Und da sind dann wieder Bombenangriffe und die Leute sind im Luftschutzkeller und sind natürlich ganz erstarrt und hoffen, dass nicht wieder weiß ich was passiert. Und da sagt plötzlich einer, wo wären wir jetzt, wenn wir nicht unseren großen Führer hätten? Dann Stimme aus dem Hintergrund im Bett.
Ja, da wäre man, wär man
ist
besser
auf. Sehr mutig. Ja. Ne, hoffentlich ist er nicht draufgekommen.
Der naja,
Block war. Naja. Ne, das ist so schrecklich. Oder wie das, wie es wirklich schon ganz schlimm ausgesehen hat, hat der Weißferdl, ne, der war Kabarettist eigentlich, ne, der Weißferdl, wurde dann gefragt, glauben Sie, dass wir den Krieg gewinnen oder verlieren? Und der Weißferdl sagt wehmütig drauf, wir werden den Krieg nicht verlieren, wir werden ihn behalten.
Oje, oje.
Eine gute Möglichkeit, nicht gewinnen oder verlieren, sondern behalten, haben dann der Wirtschaftskrieg.
Ja, das sind so die Witze, die die Weisheit in sich haben. Das sind jetzt nicht so die Brüllwitze, ne, wo man sich dann abrollt vor Lachen. Aber man sagt ja, man jeden Witz steckt viel Wahrheit. Ne?
Stimmt.
Ja, und du bist ja auch ein selbsternannter Witzlandschaftspfleger. Diesen Begriff finde ich so köstlich. Das erzähle ich auch immer wieder, wenn ich meine Lesung oder meine Vorträge habe, dann erwähne ich immer, weil ich auch gerne Witz zwischendrin erzähle, dass es auch einen Witzlandschaftspfleger gibt, nämlich dich. Und dass es die Orchideen in der Witzelandschaft gibt, die es zu pflegen gilt, weil das merke ich auch immer wieder. Weil ich habe Bücher ohne Ende, also tausende von Witzen. Und wenn ich sehe, wie viele davon wirklich eine Orchidee sind und ganz, ganz viele unter der Gürtellinie oder sonst.
Ja, das stimmt, ja. Das ist wirklich, also zum Witzlandschaftspfleger, das ist mir wirklich eingefallen, weil es gibt Landschaftspfleger. Ne? Es gibt Landwirte, die, also bei Bergbauern und nicht nur, die einfach die Landschaft pflegen, aber nichts anbauen, weil ohnehin schon zum Teil mehr als genug da ist, ne? Oder weil man die Umwelt und die Tiere und so weiter denkt. Ne?
Ja.
Also es gibt Landschaftspfleger, die nicht quasi was produzieren, sondern einfach die Landschaft pflegen. Und ich habe mir gedacht, die Witzlandschaft ist so armselig. Wirklich, es gibt fast nur blöde Witze. Es gibt aber so gute, speziell jüdische Witze. Der jüdische Humor und Witze sind Orchideen oft, wirklich. Wenn man bei uns, nur als Beispiel, wenn man irgend so ein Witzbuch hernimmt, ja, und vielleicht 100 Witze liest, dann, wenn es gut geht, sind 2 humorvolle dabei. Nämlich, wo man über sich selber lacht, sich selber auf die Schaufel nimmt, ja. Mhm. Nur so ein Beispiel. Der Jankele, armer Jude, kriegt Besuch von seinem Freund und der Freund fragt, nur Jankele, wie geht's dir denn? Sagt, nun, wie soll es mir gehen? Mein Magengeschwür wird immer größer, mein Herz spielt verrückt, ich habe Wasser in den Beinen und mir selber geht es auch nicht sehr gut.
Ja?
Also diese Relativierung, ich habe einen Leib, der ist halt sehr bedient, aber ich bin auch Leib, mir selber geht es nicht so gut da. Also diese Relativierung ist einfach großartig, finde ich.
Ne? Ja.
Das ist auch so ein herzig, ich finde wirklich herzig und ein gescheiter Witz. Der 5-jährige Daniel sitzt in der Küche und zeichnet. Ganz hingebungsvoll. Die Mutter kommt rein und sagt, Daniel, was machst du da? Was zeichnest du da? Sagt der Kleine, ich mache ein Bild von Gott. Da sagt die Mutter, du Daniel, kein Mensch weiß, wie Gott aussieht. Sagt der Kleine, wenn ich fertig bin, wird man es wissen.
Wunderschön. Ach, wie schön, das ist doch auch herzig.
Er zeichnet, wie Gott aussieht.
Oh, herrlich.
Ja, die Kinder für das Wissen. Das sind Witze, wo man lachen kann, die wirklich gut sind.
Da aber fällt mir gerade so ein Kinderwitz auch ein, wo auch ein Kind eine Kuh malt und die Lehrerin sagt, ja, aber die steht ja gar nicht auf einer Wiese oder wo, auf irgendwas. Ja, sagt er, ja, die Wiese hat die Kuh gerade abgefressen.
Herrlich, ja. Genau. Ne? Das ist ein wunderschönes Bild auch.
Ja. Ich möchte auch gerne noch einen Witz erzählen. Und zwar, das ist einer meiner Lieblingswitze.
Ja.
Es spielt in der Psychiatrie. Also ein Psychiater soll entscheiden, ob jetzt drei Männer entlassen werden können oder ob es halt noch nicht so weit ist, dass sie noch bleiben müssen. Und ja, dann fragt er den ersten, was ist 3 mal 3? Und der antwortet 256. Naja, sagt er, das geht ja gar nicht. Also sie werden noch nicht entlassen. Dann fragt er den zweiten, was ist 3 mal 3? Der antwortet Dienstag. Der Psychiater ist völlig geschockt. Das geht auch nicht. Also sie werden auch nicht entlassen. Dann fragt er den dritten, was ist 3 mal 3? Der antwortet ohne zu zögern 9. Der Psychiater ist begeistert. Na, geht doch. Wie haben Sie das errechnet? Dann antwortet der Mann ganz einfach. 256 geteilt durch Dienstag.
Ja, nicht.
Oh, das ist so schön ja, schräg. Ich liebe diesen Witz.
Ja, weil die sozusagen überhaupt nichts mit Vernunft mehr zu tun haben.
Ja, also das ist so diese Kehrtwenden immer wieder auch, ne? Also ja,
das stimmt.
Das ist so schön schräg. Ja, ja, ja.
Das ist sehr schön. Da fällt mir auch ein jüdischer Witz ein, der sehr gescheit ist. Was ist der Unterschied zwischen einem Psychotiker und einem Neurotiker? Das ist ganz einfach. Denn Neurotiker weiß, dass 2 und 2 nur 4 ist. Ja? Der Psychotiker ist überzeugt, dass 2 und 2 10 ist.
Aha.
Der Neurotiker weiß zwar, dass 2 und 2 nur 4 ist, aber es macht ihn wahnsinnig nervös. Der Neurotiker tut sich schwer mit der Realität, er nimmt sie wahr. Der Psychotiker nimmt unter Umständen im akuten Zustand die Realität nicht mehr wahr und glaubt wirklich, dass 2 und 2 10 ist. Ne?
10 ist, naja, naja, das passt zu diesem.
Ein listiger Witz, wenn man mal so will. Ne?
Naja. Ja, da steckt schon manchmal was Verrücktes drin. Ne? Was ist denn beim Kinderhumor anders als beim Erwachsenenhumor? Kann man das sagen?
Ja, der Freud hat sogar geglaubt, dass Kinder überhaupt keinen Humor haben können, weil sie zu wenig das Leiden der Welt kennen. Nicht? Und Humor wird ja eigentlich aus Leiden geboren, aus Problemen. Das ist interessant, aber es ist so. Humor ist immer mit Problemlösung verbunden, eigentlich. Nicht? Oder mit Schwierigkeiten. Ich glaube schon, ich glaube, man kann mit Recht auch vom Kinderhumor reden. Kinder haben unheimlich viel Spaß mit dem Blödeln auch, wenn sie die Sprache lernen. Ja. Sie können, das ist interessant, sie können schon ganz früh wahrnehmen, was komisch ist. Also zum Beispiel 8 Monate altes Baby. Die Mutter kostet immer, wenn es das Flascherl kriegt, die Mutter kostet immer, ob es warm genug oder nicht zu heiß ist. Ne? Wenn die Mutter aber länger am Flascherl saugt, dann lacht er gerne. Ja? Das ist ganz früh, dann mit 1 Jahr rum, ganz früh, die Kinder merken, das ist irgendwie komisch, dass die Mama da quasi am Flascherl saugt. Ne? Die ist ja kein Baby.
Genau, die nehmen das auf einer anderen Ebene wahr. Ne? Bei den Erwachsenen ist so eine mentale Leistung. Bei den Kindern, die kriegen irgendwie so vom Gespür mit, dass da irgendwas...
Ja, dass das sozusagen ungewöhnlich ist. Ne? Nicht gewohnt. Und Kinder haben dann einen Mordspaß, aber Sachen wörtlich zu nehmen. Also was mir sehr gefällt, ist zum Beispiel das Wort Geheimpolizei. Geheimpolizei ist die Geheimpolizei, wissen wir. Aber das kann ja auch eine Aufforderung an die Polizei sein, heimzugehen. Geheimpolizei.
Genau, je nachdem, wie man es betont. Ne?
Ja, genau. Oder zum Beispiel Hausmädchen. Ja, eine Aufforderung, ein Mädchen zu hauen. Hausmädchen.
Also, du liebe Güte.
Und da haben dann so 5-, 6-, 7-jährige Kinder irrsinnig Spaß natürlich. Ne? Wenn man dort ist, sozusagen verblödelt, wenn man so will. Ja.
Genau, wenn die anfangen auch mit Sprache umzugehen, dann geht es auch nochmal in diese Richtung, mit der Wortspielerei. Ne?
Ja, das haben sie sehr ausgeprägt. Und es ist ja nicht zufällig, diese Untersuchung, die ergeben hat, dass Kinder im Durchschnitt 400 Mal am Tag lachen, nicht? Und wir Erwachsenen etwa 15 bis 25 Mal. Die Frauen ein bisschen mehr als die Männer, aber die Frauen nicht, weil sie mehr sozusagen, weil sie es leichter hätten, sondern umgekehrt, weil sie mehr Belastungen oft haben, lachen sie trotzdem mehr als die Männer. Die Männer glauben immer, sie müssen ernsteln.
Du hast mir ja auch erzählt, dass du auch schon mal mehr gelacht hast und dann es ein bisschen weniger geworden ist, aber du sagst so schön.
Ja, meine Seele lacht sehr viel, ja. Ja.
Genau, deine Seele lacht. Und das finde ich auch eine schöne Vorstellung.
Ja, das tut schon auch gut.
Ja, ich denke,
aber das andere kommt schon auch. Also speziell mit Kindern, das ist ja interessant, wenn ich mit Kindern zu tun habe, automatisch lacht man einfach mehr.
Ja, die Kinder reden auch an
und finde eine Gesellschaft ohne Kinder, die verblödet. Jetzt wirklich. Oder ich denke dran, vielleicht, du kennst sicher diese Dübel, wo man Bilder aufhängt, nicht? Wo man einen Dübel reinhaut in die Wand. Das war der Herr Fischer, der diese Dübel erfunden hat. Und der hat viele andere Sachen erfunden auch. Ja, der hat unglaublich viele Patente angemeldet. Gibt es dann diese Fischer-Technik und so. Und ich habe mir ein Interview mit ihm gehört, da war er knappe 90 Jahre alt. Und da hat er gesagt, einmal in der Woche geht er in den Kindergarten und spielt mit den Kindern. Mhm. Und über sich hat er gesagt, wenn ich am Erfinden bin, bin ich Kind. Ist doch wunderschön. Und er hat recht.
Ja.
Weil Kinder können mit allem nur spielen, die sind noch nicht eingefahren.
Mhm.
Da fällt mir eine köstliche Szene ein. Ein Junge fährt mit seinem Roller auf den Schienen in Berlin, auf den Schienen der Straßenbahn und fährt und rollert und hat viel Spaß. Dann kommt von hinten eine Straßenbahn und der fängt schon an zu bremsen und schreit dann raus, kannst du nicht runter von den Gleisen? Und der Kleine sagt, ich schon, aber du nicht. Das Ding kann nicht von den Gleisen, außer er entgleist.
Jo, Kindermund, tut Wahrheit kund.
Ja, er hat recht. Ne? Der ist eingefahren. Ja.
Der ist eingefahren.
Aber er kann den Roller fahren, wo er will.
Naja, es hat ja immer diese übertragene Geschichte, ne? Der eine ist eingefahren und der andere ist noch flexibler, ne? Das ist ja auch mal das Schöne, dass man diese Übertragbarkeit hat. Ne?
Ja. Und ein Witz, den ich öfter in Therapien erzähle, wenn er passt, den ich sehr liebe, da wird es Irrenwitz erzählt. Zwei Irre flüchten aus der Anstalt und damit sie möglichst schnell wegkommen, laufen sie auf den Schienen der österreichischen Bundesbahnen. Laufen und laufen. Dann dreht sich der eine um und sagt, du, hinter uns kommt ein Zug. Sagt der andere, dann müssen wir unser Gepäck wegwerfen und schneller laufen. Das tun sie. Dann dreht sich der eine wieder um und sagt, du, der Zug ist ganz knapp hinter uns. Sagt der andere, Mensch, wenn jetzt nicht sofort eine Weiche kommt, sind wir verloren.
Oh ja.
Und ich sage oft, das wird als Irrenwitz erzählt, aber das ist der ganz normale Wahnsinn. Wir Menschen tun uns immer wieder so schwer, sozusagen eingefahrene Gleise zu verlassen.
Ja, das ist verrückt, ne? Ja. Und diese Bilder, die machen das so deutlich, wie grotesk das ist.
Ja. Es ist die Schwerkraft, die macht uns halt zu schaffen. Und darum muss man die Fliehkraft fördern.
Genau, das mal wieder bei den Purzelbäumen.
Die Purzelbäumen und beim Spielbein, beim Tanzen, ne? Dass man nicht
ganz genau.
Und dass man lachen kann, locker nehmen. Lachen hat ja was mit locker nehmen zu tun.
Eigentlich. Ja, ganz genau.
Ich glaube, wenn man völlig verbissen ist, kann man eigentlich nicht lachen. Das geht nicht.
Das glaube ich auch. Dann lachen ist auch der Kiefer angespannt, da sind die Zähne mehr zusammengedrückt. Beim Lachen reißt du den Mund ja auch immer ein Stückchen auf oder auch ganz weit auf. Genau. Das ist ja auch das Entspannende, ne? Dass der Kiefer sich auch entspannen kann.
Ja. Und vielleicht eins fällt mir jetzt gerade noch ein, weil du mich gefragt hast wegen Purzelbäume, wie ich auf das Bild kam und im Kinderwitz und so.
Ja.
Da hat auch eine Rolle gespielt, mein Lieblingsheiliger, der Franz von Assisi, ja, der so naturverbunden war und so. Und der Franz von Assisi, so wird berichtet, hat auch die Weihnachtskrippe erfunden. Ne? Und da sagt er auch selber, da wird nicht zu einem Herr Gott gebetet. Nein, ein Kind Gott, ein Baby Gott wird verehrt. Mhm. Ja? Also nicht nach oben die großen Häuser und die großen Männer der Geschichte und eben der große Gott. Nein, das Baby, der Säugling in der Krippe, der wird verehrt. Ja? Der Kind Gott. Und Kind ist der Anfängergeist. Im Kind ist der Anfängergeist. Wenn Veränderungen, dann muss man wieder Kind werden. Und da gibt es eine ganz zentrale Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, wo Jesus eben, ja, ich muss erzählen, da ist so viel drin. Da ist der Jesus mit den Jüngern unterwegs und geht dann schon früher in das Haus rein. Und die Jünger sind noch unter sich und reden dann, wer von ihnen wohl der Größte sein wird. Typisch Mann. Wer ist wohl der Größte von uns im Himmel? Nicht? Und dann kommen sie zu Jesus und er fragt sie, worüber habt ihr noch unterwegs gesprochen? Und da werden sie ganz verlegen. Ja? Und Jesus hat natürlich gewusst, was sie gesprochen haben und ist hinausgegangen mit den Jüngern. Da haben Kinder gespielt und hat zu ihnen gesagt, wenn ihr nicht umdenkt und wieder werdet wie Kinder, könnt ihr nicht in die Himmel gelangen. Mhm. Wunderschöne Stelle, ja, psychologisch so treffend. Nicht? Gegen den männlichen Größenwahn hilft die Kultur des Kindlichen. Mhm. Der Kindlichen Begeisterung, Freude, Dankbarkeit, was immer auch. Ne? Das ist eine ganz zentrale Stelle im Christentum, aber die klerikale Kirche hat dafür keinen Sinn. Das ist leider. Die haben lieber die schönen Gewänder und die ganze Theater.
Ja, das ist nochmal.
Wieder werden wie Kinder, ne? So wie der Christen sagt. Ne?
Ja.
Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt. Ne? Und da in der Bibel heißt es eben, wenn ihr nicht wieder werdet wie Kinder, dann könnt ihr nicht in die Himmel gelangen. Und Himmel ist ja ein Zustand, wo man auch Freude hat, wo man dankbar ist, wo es schön ist. Nicht? Und die Hölle ist das Gegenteil, die macht man sich manchmal gegenseitig.
Ja, und ich finde das nochmal schön, wie du sagst, mit dem Kind und dem Anfängergeist, diese kindliche Aufbruchstimmung, dass sich noch was entwickeln kann, eben. Da steckt ja auch alles da drin. Ja.
Oder eben, was ich erwähnt habe, diesen 90-jährige Erfinder. Ne? Wenn ich erfinden bin, bin ich Kind. Ja,
ja, die ganze Kreativität, alles, was da drin steckt.
Und übrigens, der Albert Einstein hat er wunderschön formuliert, Fantasie ist wichtiger als Wissen.
Ja, genau. Das ist auch ein Zitat, was man gerne hat von ihm. Ne?
Wissen ist wirklich begrenzt. Die Fantasie sprengt immer wieder Grenzen. Wenn man denkt, was durch moderne Computertechnik, was sich da verändert hat. Ne? Und da haben Leute einfach ihre Fantasie spielen lassen und sie neben drauf kommen. Ne? Die Fantasie hat viel mit dem Kindlichen zu tun.
Ja, das Verspielte, die Fantasie, die neue Bilder entstehen lässt und auch zulässt, sich was vorzustellen, was es eben noch nicht gibt. Was ja oft dann auch provokant ist, was dann ja auch gerne schon wieder unterdrückt wird. Und da braucht man dann wieder den Mut zu sagen, ja, aber ich mache das jetzt. Ne?
Ja, eben, ja. Das ist ähnlich wie der Kleine, nicht? Der sagt, nicht, jetzt höre ich auf zu zeichnen. Nein, wenn ich fertig bin, wird man wissen, wie gut das schaut.
Das ist echt köstlich, genau. Dann weiß man es.
Genau, ja.
Ach, klasse. Ja, du hast auch so ein schönes Motto, lachen und nicht alles mitmachen.
Genau.
So ein schöner Reim, auch lachen und nicht alles mitmachen.
Weil man muss natürlich, manches muss man mitmachen. Es bleibt dann nicht der Sport. Aber alles muss man nicht mitmachen.
Ja, und da steckt bei dem Lachen, ich nehme ja auch immer gerne so diesen Begriff Trotz dazu, diese Trotzmachtlachen. Das zeigt nochmal, was für eine Stärke da ja auch drin steckt.
Absolut, ja. Absolut.
Du hast auch noch so ein Wortspiel mit den kitzlichen Angelegenheiten. Das ist auch so ein Ausdruck. Was steckt da für dich noch alles so da drin?
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Kitzliche Sachen löst man am besten mit Lachen, heißt es, ne? Kitzliche Sachen sind Sachen, wo man Fingerspitzengefühl braucht. Also wenn ein kleines Kind, ein Baby, meinetwegen gekitzelt wird, von der Mama oder so, vom Papa oder so, dann ist es lustig. Ja?
Mhm.
Wenn das ein Fremder macht, ist es geradezu bedrohlich unter Umständen, weil kitzliche Sachen, ein schwieriges Problem, da braucht man Fingerspitzengefühl.
Ja. Also es steckt in diesen kitzlichen so ein bisschen schwierige. Das Bedrohliche, das Schwierige drin.
Schwierige.
Mhm. Mhm. Also, kann man sich gut vorstellen mit dieser wirklichen Kitzelgeschichte. Ne?
Mhm. Ja. Ja. Und das Kitzeln kann ja zuerst sozusagen fast bedrohlich erlebt werden. Ne? Und dann kommt man da auf die Mama. Und dann ist lustig.
Mhm.
Also es gibt den Begriff der Angstlust.
Mhm.
Ja? Angstlust. Wenn man vor was Angst hat und es dann aber trotzdem macht, dann verwandelt es sich in Lust, dass man das geschafft hat. Man hat Angst, dass man es vielleicht nicht kann, aber wenn man es, ich kann ein Beispiel von mir bringen, ich war nie schwindelfrei, ja. Und das hat mich so geärgert, so mit 15, 16, dass ich zum Klettern begonnen habe.
Ah.
Um die Angst zu überwinden. Das war Angstlust.
Mhm.
Und als ich das erste Mal eine größere Tour gemacht habe und wo man viel klettern musste und am Gipfel war, das war ein tolles Gefühl. Wenn ich nicht das Schwindelgefühl gehabt hätte, wäre das nicht so ein Genuss gewesen. Die Überwindung der Angst schafft einen besonderen Genuss eigentlich. Ja?
Mhm.
Frankl auch. Der Frankl hat diesmal geschrieben, na warum glauben Sie, habe ich zu klettern begonnen? Weil ich Angst davor hatte.
Ach, guckt er auch.
Das habe ich auch nicht gewusst, genau. Das habe ich erst gelesen in seinem letzten Buch, glaube ich, ja. Bergerfahrungen.
Spannend. Ja, auch da ist es ja die Entscheidung, ne? Stelle ich mich dieser Angst, gucke ich, ob ich es verändern kann, kann ich es wandeln oder bleibe ich mein Leben lang da drin?
Mhm. Eben, ja, ja. Und die Überwindung wird auch vom Hirn übrigens, auch vom Gehirn, wird es belohnt durch die Ausschüttung von den Glückshormonen.
Mhm. Hm? Genau.
Das ist doch toll. Ja?
Ja, und die stärken einen dann. Und da hat man wirklich dann das Gefühl, hey, ich habe was geschafft. Ne? Das ist jetzt gut so.
Ja, ja. Ja, irgendwie dann in meinen jungen Mittelschuljahren bin ich auch Langstrecken gelaufen, bis zu 14 Kilometer. Ja? Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, so nach einem Kilometer rum gibt es ein bisschen einen toten Punkt. Und wenn man den überwunden hat, das wissen alle Jogger, wenn man den überwunden hat, dann hat man das Gefühl, ich kann um die Welt laufen.
Ah.
Da werden Glückshormone ausgeschüttet, ebenso körpereigene Opiate eigentlich. Ne?
Ja.
Und das ist doch toll, von der Natur eingerichtet. Man wird belohnt, wenn man sich angestrengt hat.
Mhm. Ja, oder dass sie auch überwunden hat, ne? Dass man wirklich
belohnt wird. Genau,
ich habe mich der Sache gestellt, ich mache das jetzt und ja, dann hilft der Körper einem, dass es auch wirklich gelingt. Ja, großartig, ne? Ja, der Körper ist eine tolle Erfindung.
Ja, unglaublich, ja. Die größte Freude hat man, wenn man eine Schwierigkeit überwunden hat.
Mhm.
Das kapieren viele Leute halt nicht mehr, die glauben, es muss alles leicht gehen.
Mhm.
Nee, die Anstrengung und der Kontrast, die machen so viel aus. Ja,
ja, das sieht man ja auch in vielen Lebensgeschichten, ne? Dass man manchmal denkt, oh weia, was hat der alles erlebt? Oh Gott. Und wenn man dann sieht, wenn man sich damit beschäftigt hat, was man daraus auch schöpfen kann und daraus entwickeln kann. Und jemand, wo alles immer nur ganz easy gelaufen ist, dem muss es nachher nicht unbedingt besser gehen. Der hat durch wenig Widerstand sich auch gar nicht so ein Stück was erarbeiten können. Also das hört sich mal so ein bisschen verrückt an, aber
ja,
das hat beides Qualitäten. Also das muss nicht immer nur das Schlimme bleiben, sag ich mal so.
Ja, ja, richtig. Ja. Na, es sind das Wort Herausforderung, das sagt viel aus. Ne?
Ja.
Und man sagt ja auch, man wächst mit den Herausforderungen. Das stimmt. Drum, ich sage oft, ein verwöhntes Milchkind wird keinen Humor entwickeln.
Ja, genau, wie du schon
wird
sagst.
Einfach Humor entsteht schwierige durch Sachen durch vermeiden.
Schwierigkeiten. Ja.
Es wird alles Mögliche Schwierige vermeiden und sich dem nicht stellen. Nicht? Und das ist eigentlich schlimm. Also eigentlich ist das, wenn man Menschen verwöhnt, das ist eigentlich fast ähnlich schlimm, wie wenn man verwahrlosen lässt.
Ja, man tut auf jeden Fall den Gefallen, den man denkt. Ne?
Ja, weil verwöhnen heißt ja auch, er darf nicht selber sozusagen autonom und selbstbestimmt werden. Ne? Mhm.
Das, ja, genau, das steckt da drin. Ne?
Ja, ja.
Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Du hast jetzt ja auch schon mal Viktor Frankl erwähnt, von Sigmund Freud hatten wir eben auch schon was gehört. Dann gibt es auch noch den Alfred Adler. Genau. Und mir ist dann irgendwann mal aufgefallen, dass diese ganzen Psychotherapeuten, diese ganzen Ärzte, die, ich glaube, auch in einer ähnlichen Zeit, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ja, oder, ja.
Doch, ne? Und die haben ja alle in Wien gelebt und haben alle jüdische Wurzeln.
Richtig.
Und haben in ihrer Arbeit sich viel mit Humor und Witz beschäftigt, auch Sigmund Freud. Da war ich, als ich mich mit dem mal beschäftigt habe, ganz erstaunt, dass er auch sich halt mit Witz und Humor beschäftigt hat. Und ich frage mich so, das kann ja kein Zufall sein, dass das, hat das auch wieder mit diesem jüdischen Witz zu tun? Oder ist Wien auch, du kommst ja auch aus Wien, und es gibt auch eine Lachapotheke in Wien. Also das ist so, ist das so ein Zentrum, wo es besonders humorvoll ist? Oder was stelle ich mir da vor?
Ja, das ist eine interessante Sache. Ich habe mir für einen Wien-Führer geschrieben, Wien, die Wiege der modernen Psychotherapie.
Ah ja.
Und da habe ich eben auch überlegt, warum gerade in Wien. Wien war so, natürlich war Schmelztiegel, nicht? Damals in der Monarchie sind ganz viele Leute von Norden, Süden, Osten, Westen auch nach Wien gekommen. Ein richtiger Wiener ist immer eine Mischung, ja? Mit das Böhmische, das Ungarische, was immer auch, ja?
Ja.
Und Wien war ein extrem widersprüchliches Nest, wenn ich so sagen darf. Nicht die, so um 1900 rum, die Kirche war ja schrecklich konservativ, wenn man so will. Das Bürgertum zum Teil furchtbar verlogen, einerseits. Andererseits hat es Aufbrüche gegeben in der Architektur, ja, in der Literatur. Also Wien war ein Misthaufen von widersprüchlichen Dingen und der Misthaufen hat die Kreativität, glaube ich, zur Folge gehabt. Mhm. Der Freud hat doch die viele Verlogenheit hat er ja aufgedeckt. Nicht? Es wird so viel verdrängt und verleugnet, nicht? Und schön geredet und so. Der Freud hat eben die Widersprüche erkannt und der Adler wieder auf andere Weise. Nicht? Der Adler kam dann mehr vom Sozialismus und Frankl, der hat wieder mehr die Sinnebene. Also irgendwie ist schon faszinierend, es hat jeder dieser drei großen Schulgründer einen ganz zentralen Gedanken verfolgt. Der Freud, die damals völlig verlogene Sexualität, der Adler, das Gemeinschaftsgefühl. Wir sind zu innerst soziale Wesen, das ist seine Hauptding. Der Freud hat eher das Triebhafte und eben die Sexualität und das Luststreben betont. Und der Frankl dann eher die Über-Ich-Ebene, das Geistige, Religion, Philosophie, Lebensphilosophie. Und das ergänzt sie eigentlich. Eigentlich gehört das alles zusammen. Das hat sogar der Freud, der späte Freud, hat sogar geschrieben, schließlich muss man in allen Stockwerken zugleich arbeiten. Mhm. Auf der Triebebene, ja, auf der Ich-Ebene und auf der Über-Ich-Ebene.
Mhm.
Und ich glaube, dass in Wien deswegen war, weil so viele Widersprüche waren. Ein unglaublich präpotentes und verlogenes Bürgertum zum Teil. Ne? Mhm. Und andererseits aber unglaubliche Aufbrüche in die Moderne. Also, und diese sind Widersprüche. Und aus den Widersprüchen wächst was.
Mhm. Ja, da gibt es eine Reibung, ne? Da gibt es
eigentlich
da ist Bewegung drin, herausfordernd auch, ne, das Ganze. Mhm. Ja, das kann ich mir gerade gut vorstellen. Da entsteht bei mir gerade so ein Bild von wirklich wie so ein Whirlpool, wo so ganz viel brodelt, wo so ganz viel reingegeben wird und dann kann man da wieder was Neues draus machen.
Ja,
und ich finde das halt so faszinierend, dass die alle wirklich auch diesen Ansatz von dem Witz und Humor haben. Also Sigmund Freud hat ja gesagt, dass der Witz wirklich eine angespannte Situation, dass man da herauskommen kann und dass sein Gegenüber damit überraschen kann und dass es dann halt sich anders gestaltet. Ne? Oder Frankl hat gesagt, der hat ja 4 Konzentrationslager überlebt und hat den Ausspruch gegeben, man hat mir alles genommen, aber nicht meinen Humor. Also solche Aussagen, die finde ich doch unglaublich.
Ja, ja. Ja, wenn er nicht, der hat ausgemacht mit seinen Leuten, wo er gut Kontakt hatte, dass er sich jeden Tag muss irgendwer einen Witz erzählen oder eine humorvolle Szene. Es ist einfach unglaublich in dieser grauenhaften Situation.
Ja, was für eine Idee. Und die haben das gemacht.
Da muss man, glaube ich, jetzt wieder zurück auf die Wurzel. Das Wort Witz, Wissen und Weisheit haben die gleiche Wurzel. Ja, Wit, aus dem Sanskrit, altindisch, Wet, das, die Veden, die Schriften der Brahmanen. Ne? Also die Wit im griechischen Video, Sehen, der Mensch ist ein Augentier, deswegen ist das Sehen so wichtig. Nicht? Aber Witz, Wissen und Weisheit haben die gleiche Sprachwurzel. Und das ist ganz interessant, der Goethe, 1820, ja, hat der Goethe in zwei Briefen hat er geschrieben, in dem einen hat er geschrieben, ich war jetzt in Berlin und habe viele sogenannte Berliner Witze gehört. Ja? Mhm. Und in einem anderen Brief, da ging es um irgendeine Entscheidung, die er treffen musste, da hat er geschrieben, ich muss dazu noch meinen Witz befragen.
Ah.
Ne? Also der Witz, sozusagen, ich muss da nachdenken, ich muss das, mein Wissen, meine Weisheit, meinen Witz befragen. Und die Basis und das Jüdische ist einfach als Buchreligion unglaublich gewitzt, notwendigerweise gewesen, weil dieser Gott des Alten Testaments ja unglaublich viel verlangt hat. Und den musste man überlisten. Ja? Mhm. Einen kleinen jüdischen Witz. Ein armer Jude geht in Warschau bei einem Restaurant vorbei und sieht da so schöne Schinkenbrötchen. Und er geht eh weiter und danach geht er nochmal zurück und geht hinein und fragt den Kellner, sagen Sie, was kostet so ein Brötchen? Daraufhin verfinstert sich der Himmel, es blitzt und kracht. Der arme Jude geht in die Knie, schaut zum Himmel auf und sagt, na, fragen wird man nur dürfen. Also das ist so schön, der Kontakt da mit dem strengen Gott. Ja, weil Schinken, Fleisch, also Schwein ist verboten. Ne? Also genau. Und verstehst du? Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund, die Schriften der Rabbiner, die waren schon sehr, da muss man sehr differenzieren, nicht? Und man muss immer wieder schauen, dass man die strengen Gebote zeitgemäß interpretiert und so. Also die haben einfach ein unglaubliches, wirklich Wissen notwendigerweise gebraucht und natürlich Witz. Ja? Also Witz auch im Sinn, man muss gewitzt sein, so wie dieser Witz, den ich gerade erzählt habe. Na, fragen wird man nur dürfen. Also der ist ganz schön mutig, kann man sagen, dieser arme Jude. Ne?
Ja, hat es versucht.
Ja, er hat zum Gott gesagt, na, also bitte, man, ausschauen wird man es nur dürfen. Guten Brötchen. Also das macht, glaube ich, das macht viel aus, dass die tiefen psychologischen Schulen eigentlich von jüdischen Ärzten. Alle drei waren es jüdische Ärzte. Es kamen noch andere dazu. Der Begründer der körpernahen Therapie, der Wilhelm Reich, war auch Jude und auch Arzt. Ja?
Ja, guck.
Und der erste, der Gruppentherapie gemacht hat, der Moreno, war auch jüdischer Arzt.
Also das ist schon auffallend. Ne? Also ich finde das schon spannend.
Wie viel Heilsames dadurch entstanden ist für die Psyche. Ne?
Ja.
Das ist spannend eigentlich, ja.
Ja, das ist wirklich spannend. Mir fällt gerade noch hier ein netter Text ein, wo wir es ja auch mit den Wortspielereien hatten. Ein weiser Rat, das kennst du, glaube ich, auch. Wer fleißig ist wie eine Biene, kräftig wie ein Stier, arbeitsam wie ein Pferd und armsmüde wie ein Hund, der sollte mal zum Tierarzt gehen, denn vielleicht ist er ein Kamel.
Das ist sehr gut, ja.
Ach ja. Ja, da könnte man noch ganz viel aneinander weben und fragen. Und ich finde das, ich habe hier noch zig Fragen, aber das sprengt leider unsere Zeit.
Ja.
Wir haben jetzt schon ganz viel erzählt. Es ist wunderbar. Das ist, ja, es ist mir eine Freude, mit dir zu reden.
Ja, nein, das ist sehr spannend, weil es ist interessant, dass mit Lach-Yoga gewisse Übungen genau diese Sachen zur Sprache kommen, nicht? und bildlich dargestellt werden und dann mit Lachen begleitet.
So ja. Ja. Ja, das ist eine gute Verknüpfung, ne?
Eben, das befreiende Lachen. Und jetzt, wenn man überlegt, unsere Gesellschaft, dass es wirklich schrecklich viele Menschen leiden unter Verspannungen, ja? Es ist wirklich erschreckend, auch psychische Verspannungen natürlich. Und Lachen ist entspannend. Also ja. Lachen ist im Grund so kostbar, aber weil es nichts kostet, wird es nicht geschätzt.
Dann hoffen wir mal, dass jetzt durch unsere Anregung auch wieder mehr gelacht wird.
Genau, ja. Das wünschen wir uns allen.
Ja, ich habe noch die Frage, das mache ich ja mal gerne am Ende des Podcasts. Welche Botschaft hast du noch für unsere Hörer und Hörerinnen? Also es war ja fast schon eben Plädoyer, aber hast du noch was, was du noch so sagen möchtest?
Also das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich die Kindlichkeit zu pflegen. Das hängt zusammen auch mit dankbar sein können. Das hängt zusammen auch mit sich freuen können. Ja? Weil Dankbarkeit ist, glaube ich, in gewisser Weise die Mutter aller Tugenden. Warum? Wenn ich dankbar bin, dann ist nichts selbstverständlich. Und dann komme ich, was ein Motto in meiner Homepage ist, lass dich aus der Rolle fallen, damit du aus der Falle rollst.
Ja, diesen Spruch liebe ich so sehr.
Genau, unglaublich schön. Ja. Aber Dankbarkeit und Freude, das ist etwas, was Kinder, die Kinder sein können, die haben das. Ich kann mich erinnern, mir fällt da ein fünfjähriges Kind, die sagt, die Oma ist so dick, weil sie so viel Liebe hat.
Ja, das ist so schön.
Kindermund, ne? Oder das Negativ, also das Negativ meine ich jetzt, wo es ein Kind schlecht geht. Nicht? Der kleine Martin sitzt ganz verkrümmt im Winkel, im Zimmer und die Mutter kommt rein und sagt, ja, was ist denn mit dir? Tut dir was weh? Sagt er, der ganze Martin tut mir weh.
Oh.
Wunderschön ausgedrückt.
Ja.
Die sagen, ich fühle mich rundum unwohl oder was immer. Nein, der ganze Martin tut mir weh. Das ist doch herrlich, ne?
Ja, herrlich.
Das ist das Wichtigste. Die Pflege der Kindlichkeit, die Pflege auch der Freude und Dankbarkeit.
Ja.
Dann sind wir einfach mit uns und mit anderen viel menschlicher. Bin ich ganz sicher.
Ja, da steckt viel drin. Da steckt viel drin.
Lachen und nicht alles mitmachen.
Ja, das sind ganz viele tolle Sprüche. Also könnte man sich so alle so untereinander aufschreiben, lauter Zettel sich überall hinhängen. Großartig.
Ja.
Wenn interessierte Zuhörer und Zuhörerinnen Kontakt zu dir aufnehmen möchten, wo finden sie dich?
Ja, das ist eben im Internet, ich glaube, wenn man Namen eingibt oder sonst halt die Adresse www.psychotherapie-lebenskunst.at.
Genau, richtig, AT, oder weil du bist ja in Österreich.
Alfred.kirchmeier.at. Also geht auch.
Genau. Okay. Ich schreibe das ja auch nochmal in den Begleittext rein, aber dann hat man es schon mal gehört. Also du bist gut zu finden, das ist schon mal toll.
Ja,
ich habe auch noch einen Appell und das ist auch eine deiner Aussagen. Und zwar, nieder mit der Schwerkraft, es lebe der Leichtsinn. Na, da haben wir es wieder mit dem Schwer und dem Leicht. Das finde ich nochmal so schön. Nieder mit der Schwerkraft, genau. Es lebe der Leichtsinn. Herrlich. Lieber Alfred, lass uns doch nochmal herzhaft zusammen lachen. Hast du Lust?
Ja, okay. Ja,
komm, dann lachen wir.
Hallo. Okay. Also ich werde dich sicher nur mehr lernen. Das Lachen.
Ja, das lacht doch ein bisschen
nicht mit mir. Nur meine Seele.
Genau, lass dein Gesicht, dein Herz, deine Seele, alles lachen, ne?
Genau.
Ja, das ist doch schön. Vielleicht steckt es dich auch nochmal an, dass du die nächste Zeit.
Absolut, da bin ich ganz sicher.
Genau. Ja, du wolltest ja auch die Lachapotheke aufsuchen. Ach, siehst du, das wollte ich noch sagen. Die Lachapotheke von Nina Fuchs-Bittmann in Wien. Und dazu habe ich auch eine Podcast-Folge, die Nummer 37. Wer sich da auch nochmal reinhören möchte, die Lachapotheke mit der Lachmedizin.
Ja, gut, ja. Ich werde sie auch grüßen lassen von dir.
Logisch. Ja, wenn du sie besuchst, bitte ganz liebe Grüße von mir. Das ist schön.
Ja.
Ja, lieber Alfred, ich glaube, wir müssen uns nochmal zu einer zweiten Folge verabreden, damit wir noch mehr quatschen können.
Vielleicht macht es uns Spaß, ja.
Okay. Ja, herrlich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch.
Danke auch dir und alles Gute auch. Viel kindliche Lebensfreude.
Das sind gute Wünsche. In diesem Sinne, heiter weiter. Lach's gut.
Danke. Bye, bye.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen. Ha 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 ha